Doppelpunkt. Präsentiert von der Ausseegarage in Auwärtischwil. Ihre Toyota-Partner am Zürichsee. Jetzt mit dem neuen vollelektrischen Toyota BZ4X inklusive Allradantrieb. Aussee.ch.
Das ist der Doppelpunkt. Heute spreche ich mit Marcel Dettlinger. Er ist neuer Präsident der grössten Schweizer Partei, der SVP, kommt aus dem Kanton Schweiz. Und mit ihm unterhalten sich im Verlauf dieser Stunde Roger Schawinski.
Schauen in das Glas, das so leer ist wie nicht. Denken zurück an Zeiten, wo es nicht mehr gibt. Und dann denke ich manchmal, yeah, hey, wir zu lachen.
Also, das mit der Zeit vom Blöden da ist vorbei. Jetzt müssen Sie auf seriös machen. Im zarten Alter von 42 sind Sie SVP-Präsident geworden. Danke vielmals, dass Sie gekommen sind. Herr Dettling, wer sind Sie?
Ja, ich bin Marcel Dettling, bewirtschafte mit meiner Familie einen Bergbauernbetrieb im Kanton Schweiz, im wunderschönen Kanton Schweiz, im Hochibrig. Im Winter bin ich noch im Tourismus tätig. Und ja, seit ein paar Jahren hat es sich ergeben, auch politisch, dass ich da mitwirken im Schweizer Parlament.
Man hat sie schon viel am Fernsehen gesehen, aber wer sie wirklich sind, hat man nicht erfahren. Wir haben da mehr erfahren vom Typ her. Wie würde sich das beschreiben?
Ja, ist schon schwierig. Ich glaube, vom Typ her sage ich immer, verweise ich immer, fragen die anderen. Das ist immer...
Wieso? Das heisst, man stellt sich selber die Frage.
Da kommst du ein gutes Bild über, wenn du dich selber musst beschreiben, das habe ich nicht so gerne.
Mal, könntest du doch sagen, was ist... Also fangen wir doch an mit der Stärke. Was ist Ihre Stärke?
Die Stärke, glaube ich, ich habe sehr gerne Menschen, ich habe sehr gerne Leute, ich kann gut kommunizieren mit den Leuten, ich kann gut zuhören auch. Das, glaube ich, darf ich auch sagen, ist auch eine Stärke von mir. Ja, ich glaube, wenn man sich auf das abbrechen
kann. Okay, jetzt kommen wir noch auf die andere Seite und Schwächen.
Die Schwäche ist auch ein bisschen manchmal zu wenig Nein sagen. Bin ich manchmal vielleicht zu wenig hart, auch bei den Kindern.
Sie sind in der Nein-Partei. In der Nein-Partei. Dort sagen Sie ja die ganze Zeit Nein.
Wir sind in der Schweizer Partei. Ja, die, ja, die zu der Schweizer Org haben, darum müssen wir manchmal auch Nein sagen. Das ist der richtige Weg. Und ich vergleiche es manchmal weh mit der Familie. Auch bei den Kindern muss halt einst mehr manchmal Nein sagen, damit es richtig rauskommt.
Sie kommen von Oberrheinberg. Ich habe eine persönliche Beziehung zu Oberrheinberg. Ich habe dort Skifahren gelernt. Wir sind dort in die Ferien gegangen, weil fürs Bündner Lana Rosa Davos hat das Geld nicht gelangt. Im Hotel Rockenstock bin ich den Skilift aufgefahren, bevor es noch den Hochibrig gegeben hat. Und hat durch das eine ganz spezielle Beziehung. Und jetzt sind Sie Bergbauer. Wie viele Kühe haben Sie denn?
17, normaler, typischer, mittlerer, kleiner Bergbauernbetrieb. Und wir haben einen Haufen Schafe, wir haben steile Pörter. Oberibrig ist ein relativ steiles Bergdorf. Und um die bewirtschaften, haben wir vor allem viel Schafe. Dort sind etwa im Sommer bis zu 50 Stück.
Also, Sie haben am Anfang von Ihrem Leben, im früheren Lebensstil, haben Sie so zwei Schicksalsschläge gehabt. Der erste war der Tod der Mutter.
Ja, das war ein einschneidendes Erlebnis für die ganze Familie. Ich denke vor allem jetzt in der heutigen Zeit als Vater, als selber von drei Kindern, wie schwierig es für den Vater war mit uns fünf. Die Älteste war gar knapp 18 und der jüngste Bruder war 19 Monate alt.
Und Sie waren 12?
Ich bin 12.
Und dann ist man zu der Grossmutter gekommen?
Die Grossmutter ist zurückgekommen vorher schon, wo die Mutter die Krebskrankheit hatte.
Sie hat Brustkrebs gehabt.
Sie war ja Mutter gewesen und die ist dann auf den fremden Betrieb. Ihren fremden Betrieb ist sie am Schwiegersohn geholfen mit dieser Familie.
Und was meinen Sie, was hat das für Sie für Auswirkungen gehabt, dass Sie so früh Mutter verloren haben? Wahrscheinlich hätten Sie nicht Verantwortung übernehmen in der Familie.
Ich denke, es ist ein wichtiges Zeichen, dort, wo man gelernt hat, man schaut zueinander. Man hilft einander, auch in der Familie, die wichtigste Zellen, auch heute noch nach wie vor im Staat. Man schaut zueinander, hilft einander aus. Wir haben das in der Familie selber gestemmt nachher, also auch Haushaltarbeiten und so weiter, da, oder auch zum kleinen Brüder geschaut. Da hat jeder gewusst, man hat seine Aufgabe und wir stemmen das. Also wir haben keine externe Angestellte oder etwas so gehabt, wir haben das ganz allein gemacht. Und das hat mich gelehrt, man schaut zueinander und hilft einander.
Und dann mit 18 ist der zweite Schicksalsschlag gekommen.
Also, ja, das ist ein persönlicher.
Und können Sie mal erzählen, was da passiert ist?
Ich war im Lehrjahr und bin mit der Hand in eine Holzfriese reingekommen. Ich musste Brennholz bereit machen für den Winter. Und ich war zu früh fertig mit der anderen Arbeit. Und der Chef gesagt, wenn du nichts anderes zu ist, kannst du das Gädeli, das ist ein Stall, in einem so Park unten, kannst du Holz friesen. Und dann hat es mir die Hand reingenommen. Die vier Finger abgefräset. Und ich habe einfach gewusst, vom Nothelferkurs, du musst jetzt die Hand aufheben, damit nicht verblüht ist. Und du musst sofort auf das Betriebszentrum retour, weil dich vermisst niemand.
Aber im Spital gibt es ja dort nicht. Oder in Oberrheinberg?
Nein, das ist Rapperswil-Jona.
Ah, Rapperswil-Jona ist das passiert. Ah, okay. Ja. Ah.
Und aber das Spezielle daran ist, ich musste noch mit dem Traktor mit diesen vier Fingern sind abgehauen gewesen. Ich musste den Traktor fahren, zum Alarm schlagen, damit überhaupt jemand gewusst
hat. Haben wir die dann nicht mehr können annehmen?
Es sind rechte Zempe in so Holzfriesen und die waren nur noch Sagmel. Da war nichts mehr rum.
Wow, was hat das mit Ihnen gemacht, wo Sie plötzlich gemerkt haben, halt, das ist glücklicherweise noch die linke Hand, Sie sind glaube ich Rechtshänder. Aber trotzdem, da bin ich in gewissen Hinsicht ein bisschen eingeschränkt in meinem weiteren Leben.
Ja, im ersten Moment ist eine Welt zusammengebrochen, weil du hast dir überlegt, was kannst du alles nicht mehr machen. Das geht dir vor allem zuerst durch den Kopf.
Eben.
Und, aber am anderen Morgen im Spital bin ich total überrascht, weil der Doktor ins Zimmer gekommen ist und hat gesagt, du kannst schon heimgehen. Da habe ich realisiert, ja, in dem Fall kann das ärztetechnisch nicht so schlimm sein. Und es ist dann auch so gewesen. Nach zwei Monaten konnte ich die Lehre fertig machen. Und es ist vom ersten Tag an aufwärts gegangen. Darum ist es gut, dass man ein positiver Mensch und rührt nicht
das sind Sie geblieben?
Ich denke, das bin ich geblieben, ja.
Sie haben gesagt, fünf Kinder sind es. Warum haben Sie den Hof geerbt?
Ja, geerbt.
Also, ja,
so einfach ist es nicht. Ich habe ihn übernommen mit 21. Der Grund war, der Vater hat einen guten Job bekommen. Er ist mit Leidenschaft ist ein Braunfettzüchter und auch heute noch. Und hat beim Verband, Braunfettzuchtverband, einen Job bekommen. In der ganzen Schweiz dürfen gehen, Braunfett, braune Kühe anschauen und benoten, mit Noten. Und durch das ist der Betrieb daheim frei gewesen. Und da hat er mich gefragt, willst du übernehmen oder nicht?
Und die anderen Kinder haben da zugestimmt?
Ja, die älteren Schwestern haben kein Interesse gehabt, die Jünger damals auch noch nicht. Und der kleine Bruder ist noch in Primarschule. Damals.
Also dann sind Sie eigentlich fast automatisch der gewesen, der das hat übernehmen sollen.
Zu dem Zeitpunkt ist es so gewesen. Und heute haben wir die dritte Bauernausbildung gemacht. Die Schwester hat die nach der Krankenschwesterausbildung auch noch nachgeholt. Und der Bruder hat die höhere Fachschule gemacht im Bereich Landwirtschaft und ist heute an der landwirtschaftlichen Schule.
Eben, aber den Hof haben Sie.
Den Hof habe ich, ja. Gut, mit der Frau und Familie.
Genau. Sie sagen, Sie sind religiös, Sie beten mit Ihren Kindern am Abend, aber als Parteipräsident, wie oft sind Sie am Abend zuhause überhaupt?
Ja, das ist ein bisschen verschieden. Das kommt darauf an.
Also ich habe noch gehört, bei Ueli Maurer, wo er Parteipräsident war, ist er fast jeden Abend irgendwo eine neue Sektionsgründe oder irgendwann eine sonstige Veranstaltung. Also das heisst, das, was für Sie wichtig ist, eben mit den Kindern zu beten am Abend, das kommt dann vielleicht erst an zweiter Stelle in Zukunft, oder?
Also beten wird sowieso, ob ich rum bin oder nicht. Für das ist eine Frau auch noch daheim, die auch mit den Kindern beten. Aber es ist wichtig, wenn ich rum bin, dass wir das miteinander machen. Und die Wochenende, also vor allem Sonntag, schaue ich schon, dass das der Familientag ist, dass wir dort zusammen den Tag verbringen können.
Sie haben eine Bilderbuchkarriere gemacht, ziemlich gut geplant. Mit 17 sind Sie als Gründungsmitglied von der jungen SVP im Kanton Schweiz, sind nachher Kantonsrat geworden. Mit 34 bereits sind Sie Nationalrat geworden, jetzt mit 42 Präsident von der grössten Partei. Das sieht sehr geradlinig und sehr geplant aus.
Ja, wenn man es so anschauen würde, könnte man wirklich meinen, es ist geplant. Es war sehr geprägt mit einem Haufen Zufällen. Es war überhaupt nicht gesucht. Das Einzige,
was heisst Zufall?
Bei der Gründung von der Jungpartei, das war ein bewusster Entscheid. Und trotzdem, ein Kollege, der mich mitgenommen hat und gesagt hat, du, da ist die Gründung, kommst nicht damit, du bist ja politisch interessiert.
Aber wenn Sie einen anderen Kollegen hätten, wäre es ja zu einer anderen Partei gegangen.
Nein, zu der JUSO wäre ich nicht gegangen.
Nein, aber vielleicht zu der CVP oder
nein, der FDP? Nein, der Vater war in der CVP,
aha.
Mittlerweile auch nicht mehr. Aber seit dieser Abstimmung 92 war für mich klar, da kommt nur die SVP in Frage.
Gut, dann sind Sie also dort angegangen und die Karriere haben Sie gemacht. Und jetzt sind Sie eigentlich der Bilderbuchkandidat gewesen, der Nachfolger, Nachfolger vom früheren Bilderbuchkandidat Toni Brunner in der Partei, wo es fast noch Milliardäre und Akademiker hat am Drücken. Thomas Matten, Magdalena Martullo-Bloch, Christoph Blocher, Thomas Eschi, Hans-Uli Vogt, Peter Keller, Generalsekretär und. Hat es wieder einen Bauer braucht, oder, an der Spitze. Und der Dettling, der ist idealtypisch da zur Verfügung gestanden.
Wir haben sehr viele Bauern, auch jetzt bei den letzten Wahlen haben wir wieder enorm viele Bauern können gewinnen für das nationale Parlament. Aber nicht nur, wir haben den Unternehmer Manuel Struppel mit einer Gartenbaufirma, Sandra Solberger mit einem Malerbetrieb, der Christian Imark, der eine Zeltbaufirma hat. Also
aber an der Spitze sind auch vor allem die Akademiker in den letzten Jahren. Und das Image hat man irgendwie nicht mehr so toll gefunden für die Volkspartei, obwohl da bei der letzten Grossveranstaltung Magdalena Bloch, also Martullo Bloch und Christoph Bloch auf dem Heuwagen reingefahren sind, die beiden Multimilliardäre. Wie ist das bei Ihnen angekommen?
Ja, das haben wir sogar so geplant gehabt. Manuel Struppler und ich sind ein bisschen zuständig für was wir für ein Bühnenbild und wie wollen wir die Schweiz präsentieren, wie wir sie eigentlich wollen.
Aber ist das fake?
SVP
fake.
Ist überhaupt nicht fake. Der Christoph Blocher ist gelehrter Bauer. Also
vor 60 Jahren.
Also, wenn ich 80 bin, dann bin ich auch vor 60 Jahren gelehrter Bauer gewesen.
Aber wenn Sie mit 80 sind und Milliardär sind, kommen Sie dann mit dem Heuwagen?
Vielleicht, wer weiß. Also, die Schollenverbundenheit, ich glaube, das gehört dazu.
Aber es ist doch einfach
gewählt, man zu der SVP.
Ja, aber gut, das hat man einfach wollen auf die Art und Weise. Und damit haben Sie natürlich total gut jetzt reingepasst. Haben auch keinen Gegenkandidat gehabt. Ist eigentlich noch erstaunlich, oder?
Ja, das wäre jetzt eine bösartige Unterstellung, wenn Sie mir sagen, ich sei nur wegen dem Bauersein jetzt Präsident von dieser Partei geworden.
Nein,
müsste ich fast rauslaufen und sagen, oh, Herr Schawinski, das ist jetzt eine miese Unterstellung, wenn ich nur auf das
runter. Nein, aber es passt. Würde. Ich sage einfach, es passt optimal. Natürlich, sie haben Fähigkeiten, sie sind eloquent, sie sind ein aufgestellter Typ, sie können gut artikulieren, kommen gut an und sie sind nicht so ein Thomas Eschi, der eher so ein bisschen trocken, akademisch, kühl daherkommt, oder?
Ja, es braucht alle bei uns, oder? Ich bin sehr stolz, dass wir die ganze Breite haben, von einer Magdalena Martullo, von einer Grossindustriellen, die Jobs schafft, bis zu den Bauern, wir decken alles ab in dieser Schweizer Volkspartei. Und das macht mich doch recht stolz. Und vielleicht nur zum sagen, wer hat mich geholt, damals in den Parteileitungsausschuss. Das war der Albert Rösti gewesen, und nicht jemand, den Sie jetzt ansprechen aus Herliberg. Das war der Albert Rösti gewesen, der gesagt hat, würdest du mit mir, mit dem Team mitschaffen. Und an ihm habe ich damals
zugesagt. Und er ist ja abgesetzt worden von Christoph Blocher und hat es dann zu nichts anderem gebracht als Bundesrat.
Ja, das ist ein steiler Aufstieg.
Für die SVP hat es nicht gelangt, oder? Aber für den Bundesrat, ja, ist schon noch speziell.
Und macht einen super Job als Bundesrat.
Macht er einen super Job. Wir müssen über das dann natürlich noch reden, weil er wieder von der SVP ziemlich abtischt die letzte Zeit. Machen wir zwischen deiner Musik, was ist der nächste Titel? Was gehen wir als zweites?
Der nächste Titel ist «Das Leben leben» vom Hess, Niklaus Hess von Küsnach, der junge, super Musikant. Und ich habe gedacht, ich muss hier auf Zürich, muss ich meine Schweizer Musik mitbringen. Ein Titel sollte es verleiden, ein bisschen Ländler.
Bei mir ist der Marcel Dettling, SVP-Präsident seit kurzem. Sie sagen, Ihr Selbstverständnis beruht darauf, in erster Linie, dass Sie Innerschweizer sind. Können Sie das noch ein bisschen ausführen?
Ja, nicht selbst. Also, ja, ich bin stolzer Innerschweizer. Bin dort geboren, dort aufgewachsen, habe die Lehrjahre auswärts gemacht. Aber ich komme immer wieder gerne heim, die Innerschweiz, mit diesen Bergen und nachher auch nach Hause. Du bist gleich in Luzern, bist gleich in Zürich. Also, wir sind sehr zentral gelegen, wie es eben Zentralschweiz der Name schon sagt.
Aber es geht um mehr. Sie sagen, Ihre Lieblingshelden sind die alten drei Eidgenossen. Sie haben gekämpft dafür, dass wir es gut haben und in Freiheit leben dürfen. Der Mythos von Rütli und Morgarten, der ist noch sehr stark bei euch. Man kämpft für die Freiheit gegen fremde Vögel.
Ja, der Freiheitsbrief von der Eidgenossenschaft, von dem, was uns eigentlich heute ausmacht, dank dem dürfen wir in der Freiheit leben. Der liegt im Bundesbriefarchiv der Schweiz. Und darum haben wir sicher einen besonderen Bezug zu der Geschichte, die wir haben. Und das vermisse ich manchmal in der Schule. Das habe ich schon manchmal gesagt. Du lernst alle Lehrer, wenn Dinosaurier ausgestorben sind. Aber was die Geschichte der Schweiz ist, das wird in einem Nebensatz gelehrt in der Schule. Und das kritisiere ich manchmal.
Eben, aber wenn Sie das starke Gefühl haben, wundert es mich, dass Sie und Ihre Partei nicht realisieren, dass die Ukraine in der ähnlichen Situation sind wie damals die Schweiz oder die drei Eidgenossen, wo sie gegen fremde Vögel müssen kämpfen, gegen Tyrannen etc., dass man dort nicht schaut, dass die auch in Freiheit leben und in Demokratie dort leben.
Ja, ich meine, nach diesen 1291 hat sich einfach gezeigt, dass die Schweiz mit der Grösse, die wir haben, dass wir gut gefahren sind, wenn man sich eben nicht in die fremde Händel einmischen. Das ist ja immer reizvoll, wenn man will, bei fremden Händel auch mitreden. Dazu braucht man eine grosse Armee. Das haben wir nicht. Also meine Auffassung von der Schweizer Politik ist, meine erste Aufgabe ist, unsere eigene Bevölkerung zu schützen. Und dann, wenn wir so stark sind, dass wir sagen können, gut, wir können es auch riskieren, dass andere uns angreifen, weil wir uns an einem Ort einmischen können, brauchten wir aber eine grosse Armee und die haben wir nicht. Die ist hier gespart worden.
Von der SVP? Von SVP-Armeechef oder im Bundesrat?
Ja, Budgetfragen und Beschaffungsfragen werden immer im Parlament abgesagt. Und die, die jetzt geschrien haben und gesagt haben, wir müssen Kriegsmaterial exportieren, haben in den letzten Jahren in der Schweiz die Armee abschaffen. Das ist einfach nur lächerlich.
Nein, die haben einfach realisiert, dass wir neue Situationen haben, weil das mit den fremden Händlern hat ja wirklich funktioniert, inklusive Zweiten Weltkrieg. Nun haben wir eine andere Situation. Wir haben Europa, das angegriffen wird von Russland. Und der Armeechef Süssli hat vor Offizier vor kurzem gesagt, wenn Russland gönnt, dann kommt er vielleicht mit dem Orban durch Ungarn durch und dann steht er in Österreich. Und das ist dann nicht mehr weit von Oberrheinberg, Herr Hedling.
Ja, wissen Sie, in der Vergangenheit, der Armeechef haben auch gesagt, wir brauchen nicht unbedingt mehr Panzer, es läuft nur noch über Cyberkrieg und so Zeug. Es zeigt einfach, zum Wissen, was die Zukunft bringt, ist sehr, sehr schwierig vorauszuschauen. Aber wir sind gut beraten, wenn wir eine starke Armee haben, die gut ausgerüstet ist und dass die finanziellen Möglichkeiten eben auch überkommen, dass wir unsere Leute in der Armee auch schützen können, dass alle Schutzwesten überkommen. Oder damals, die Grünen haben verhindert, dass alle in der Armee, und wir haben nicht mehr eine grosse Armee, dass die Schutzwesten überkommen. Nicht einmal das hätte man wollen an diesen Leuten.
Also, das ist ein Umdenken, dort ist passiert, aber nicht bei der SVP. Und darum wundert es mich, dass man eben nicht, Sie als Innerschweizer, keine Empathie haben für die Leute in der Ukraine, die jeden Tag verbombt werden von einem Tyrann wie der Putin. Ach, das kann ich nicht nachvollziehen.
Ja, ich kann es nicht ganz nachvollziehen, so eine starke Unterstellung, wie Sie da uns angeben. Ich denke, das sind ganz arme Leute. Also, übrigens auf B-Zeit. Ich denke auch, die jungen Soldaten, die von den Russen jetzt das Leben lassen müssen, für Russland, für ihren Chef, den sie haben, also auch die Hinterlandfamilien, im Krieg gibt es immer die fallen, egal auf welcher Seite noch stehen, das sind ganz traurige Schicksale. Die haben Familien, ist gleich auf Ukraine-Seite, auf Russen-Seite. Die kämpfen ja, die werden einfach geschickt, um dort runterzumetzeln. Sinnlos.
Was sinnlos? Nicht aus der Sicht von Putin ist es sinnlos. Es geht ja nicht ums Schicksal der Einzelnen. Das ist so, wie Sie es gesagt haben. Es geht darum, dass etwas verhindert wird, nämlich dass Russland den Krieg gewinnt. Und da sind andere Länder solidarisch. Und die Schweiz, die sagt, wir kämpfen für Grundrechte wie Freiheit, Demokratie, Unabhängigkeit, sagt, wir sind neutral, wir machen nichts. Und vor allem die SVP. Und vor allem in der SVP hat es viele Putin-Versteher. Verstehen Sie das?
Wissen Sie, wie die Schweiz in der Vergangenheit am meisten können helfen bei solchen Kriegen? Dass es möglichst schnell Frieden gegeben hat. Indem man eben mit beiden Seiten geredet hat, weil man sich vorher nicht eingemischt hat. Die beiden Seiten können an den Tisch bringen. und dazu beitragen und helfen, dass endlich das Gemetzel aufhört. Und
wo ist das passiert? Das ist ein Unsinn.
Und im Zweiten Weltkrieg
hat die Schweiz gar keine Rolle gespielt. Die Schweiz ist einfach nicht angegriffen, weil sie neutral geblieben ist, Gott sei Dank. Aber eine Rolle hat sie überhaupt nicht gespielt. Es waren die Alliierten, sind die Amerikaner, die solidarisch nach Europa gekommen sind und gegen die Nazi kämpften und auf der anderen Seite die Russen. Nochmal, sind Sie auch ein Putin-Versteher, Herr
Dettling? Sie jetzt bei
können Sie mir die Frage beantworten?
Ach Gott, also was sollen die unterstellen?
Ist keine Unterstellung.
Ich bin doch kein Putin-Versteher. Warum auch? Ja. Also auch unsere Geschichte zeigt ja früher die Franzosen gegen die Russen. Also wir sind gebrannte Kinder. Und damals schon, 1798, hat es gezeigt, wie schnell dass eben die Grossmächte in der Schweiz sind, wenn man vielleicht dann auch sich einmischt. In der heutigen Zeit würde es noch viel schneller gehen. Und darum sind wir nicht in der Lage. Und sonst, wenn man es so anschaut, wie Sie sagen, der sagt, jetzt müssen wir helfen bei der Ukraine, der muss auch bereit sein, die eigenen Kinder, die eigenen jungen Soldaten an diese Grenze zu stellen. Und da kann man immer da aus der Schweiz aus sagen, da muss man bereit sein bis zum Schluss. Weil irgendwann langt es nicht mehr an Material. Das haben Sie jetzt gesehen.
Nein, Moment. Das stimmt in dem Sinn nicht. Es gibt verschiedene Phasen und ohne Waffen aus dem Westen, aus Deutschland, aus Amerika, aus Lettland, aus Litauen etc. ist die Ukraine verloren. Und die wollen auch keine Soldaten aus unseren Ländern. Und mit diesem Argument müssten wir unsere Leute da schicken. Können Sie das nicht wegputzen, Herr Dettling?
Ja, das ist immer einfach aus den warmen Stuben aus der Schweiz aus. Jetzt haben wir ein bisschen Waffen liefern und dann sind wir fein raus. Nein, wenn es darum geht, wenn Sie sagen, mit dem verteidigen wir unser Land, vor dem Fremden, jetzt in dem Sinn vor dem Herrn Putin, dann nachher müssen wir auch bereit sein, um unsere Soldaten zu schicken. Weil sonst kann man nicht sagen, aus der Schweiz aus, ja, wir können ein bisschen Waffen liefern. Und dann sind wir fein raus, haben das Gewissen beruhigt und nachher ist alles okay. Das funktioniert nicht.
Das ist ein Unsinn. Die NATO wird das nicht machen. Und es geht um die NATO. Es will niemand einen Konflikt zwischen der NATO und Russland. Man will einfach, dass die Ukraine Mittel hat, sich können zu verteidigen. So wie sich die Schweizer beim Morgarten dort haben können verteidigen mit den Steinen, die sie oben runtergekommen und
aber an der Ukraine fällt es langfristig aber noch den Leuten, wenn die Übermacht Russland anschauen. Und darum sage ich, dann müssen wir bereit sein, auch über das zu diskutieren. Und sonst ist es nicht ehrlich, wenn man nur sagt, ein bisschen Waffen liefern.
Und da macht man gar nichts.
Haben Sie studiert, wie viel Geld wir im Parlament bis jetzt schon gesprochen haben für die Ukraine? Aber wie viele Leute das wir aufnehmen in der Schweiz? Wie viele Hilfsorganisationen also aus der Schweiz aus operieren, um eben noch diesen Leuten helfen, wo es jetzt hundsmiserabel geht in diesen Gebieten? Also ich glaube, das ist schon masslos abgespielt, was die Schweiz, was die Eidgenossenschaft bereits jetzt
auch leistet. Im humanitären Bereich sind wir in Europa ziemlich weit hinterst. Und ich selber habe privat ziemlich viel Geld für private Projekte gegeben. Aber was macht die Schweiz? Die Schweiz gibt jetzt vor allem Geld für die Wiederaufbauhilfe. Das ist wieder. Aber zuerst muss man den Krieg gewinnen. Zuerst muss man den Krieg gewinnen, bevor man wieder aufbauen kann.
Da haben Sie es nicht genau angeschaut, wie viel wir bereits jetzt gesponsert haben für Winterhilfe, was kalt geworden ist, damit eben nicht mehr früher, wenn es kalt ist, draussen, auch für Notstromgruppen, für Generatoren, damit sie, wenn sie keinen Strom haben, auch können die wichtigsten Sachen noch laufen lassen, die Privathaushalte. Also da hat die Schweiz ganz, ganz viel geleistet.
Nein, es hat wenig geleistet. Wenn Sie Zahlen anschauen, Herr Dettling, schauen Sie, stehen wir weit hinten in Europa. Reden wir über etwas anderes. Sie haben als SVP-Präsident, wie Ihre Partei, eine Haltung, wo Sie sehr kritisch sind gegenüber einem grossen Staat. Ist das richtig?
Kommt drauf an.
Ja. Nein, generell. Also, der Staatsapparat ist aufgebläht worden.
Gegenüber dem eigenen?
Ja, gegenüber dem eigenen, ja.
Ja, einfach nicht zu viel zentralisieren. Die Schweiz ist aufgebaut föderal. Das ist ein Erfolgsmodell, wo eben Gemeinden auch relativ viel Mitspracherecht haben. Kantone, und wenn sie ins Bundeshaus hineinschlaufen, was hat damals der Architekt sich überlegt? Wenn sie hineinkommen und aufschauen, der Himmel in dieser Kuppelhalle, das sind Kantone. Das soll zeigen, das Dach, das uns dreht, das sind Kantone in der Schweiz. Und es soll nicht alles zentralisiert werden, wie beispielsweise die Franzosen. Die haben eine andere Kultur, politische Kultur dort. Die wollen zentralisiert regiert werden. Wir in der Schweiz wollen vor allem selbstständig sein in den Gemeinden, in den Kantonen. Und der Bund soll sich auf das konzentrieren, was ihn angeht und nicht immer mehr Aufgaben übernimmt.
Also, der Staat soll ein schlanker Staat sein, wo die SVP mit einer Ausnahme Landwirtschaft. Genau das Gegenteil. Ja. Dort Milliarden und Milliarden werden hineingebracht. Und jedes Jahr ein Bauernlobby im Parlament ist erstaunlich erfolgreich. Komplimente etc. Aber ist das nicht inkonsequent?
Also wir haben uns geeinigt darauf, dass wir die Ernährung sicherstellen in der Schweiz und die Sicherheit. Das ist die Armee. Und für das wenden wir sehr viel Geld auf. Da sind wir auch bereit zum Aufwenden.
Haben wir die Ernährung sichergestellt in der Schweiz?
die Ernährungssicherheit, haben wir sogar abgestimmt mit einer Initiative. 80% haben damals ja gesagt. Nein, es ist ein Problem, sie sprechen den wichtigen Punkt an. Und da verlieren wir jährlich ganz, ganz einen Haufen Fläche vom Landwirtschaftsland, nicht zuletzt wegen der übermässigen Zuwanderung, die wir haben. Weil wir müssen Häuser bauen, wir müssen Infrastruktur bauen, wir verlieren bestes Land, das wir eigentlich brauchten, um die Leute zu ernähren. Und mittlerweile haben wir den tiefsten Selbstversorgungsgrad seit dem Zweiten Weltkrieg. Mhm. Und das macht mir sehr grosse Sorgen.
Eben, also Sie werden auch subventioniert als Bauer vom Staat. Wie viel kommen Sie eigentlich über?
Ja, Subventionierung kennt man seit 30 Jahren nicht mehr. Das heisst Direktzahlung, weil der Bund hat einen Leistungskatalog definiert.
Okay,
gesagt, wenn ich die Leistungen mache, da gibt es Zahlungen dafür. Okay. Subventionierung war einfach früher, okay. Wo okay. Pauschal einfach...
Also, wie viel kommen Sie über die Rechtszahlungen?
Ja, auf meinem Betrieb sind es, glaube ich, 576'000 Franken.
Gut, und dann haben Sie noch Einkommen als Nationalrat mit Kommissionen, wie viel etwa?
Das wird auch, keine Ahnung, um 100'000 herum sein.
Ah, ein bisschen mehr. Also, Sie sind eigentlich zu 80% ein Staatsangestellter.
Ja, wenn man so anschaut, ja, haben wir es so wie gebrungen.
Sie gebrungen, haben sich nicht gross dagegen gewehrt. Oder? Sie sind fast schon Beamten, ein Landwirtschaftsbeamter und ja, Staatsbeamte.
Das hat mir auch einer gesagt aus der Verwaltung. Da habe ich gesagt, ja, mit diesen beiden Jobs, wo du auf weit über 100% kommst im normalen Beamtenleben, habe ich gleich noch weniger wie der, der neben mir gehockt ist.
Okay, also.
Aber wir haben natürlich daheim nicht so, dass ich viel weg bin. Auch mit dem Nationalratsmandat haben wir Angestellte. Also ist ja dann nicht so, dass man einfach eins zu eins sagen kann.
Eben, wie oft können Sie ja morgen melden? Wie oft?
Morgen ist sehr oft. Morgen ist praktisch immer aus, ich sage in der Session.
Das ist, und dann müssen aber auch Kommissionssitzungen und jetzt natürlich noch viel mehr als Präsident, oder?
Ich habe nicht so viel, ich habe nur bewusst nur eine Kommission, weil das habe ich immer gesagt, das ist nicht möglich. Oder wenn du Milizler sein mit einem Betrieb daheim führen und dann noch jeden zwei Tage zu Bern hocken in diesen Kommissionen, das funktioniert nicht. Darum habe ich mich auf eine konzentriert. Das ist überschaubar. Während der Sessionen hast du 4 Tage Kommissionssitzung.
Also Christoph Bloch hat ja mal früher verfügt gehabt, dass ein Parteipräsident kein Geld bekommt in der SVP, anders als in allen anderen Parteien. Das hätte er sich natürlich leisten können, auch seine Nachfolger. Aber ich finde es eigentlich nicht fair, das ist so eine alte Diktion, dass Sie das jetzt müssen machen müssen, also Arbeit, echte Arbeit, für nichts, einfach aus irgendeiner Vorstellung heraus, diese Art von Arbeit soll im Gegensatz zu anderen Arbeit einfach nicht bezahlt werden.
Ja, Sie haben ja vorher an mir jetzt ausgerechnet, wie viel ich scheinbar verdienen und mit dem Nationalratsmandat, das sage ich immer, da sind wir sehr gut.
Aber finden Sie es richtig, dass Sie nichts bekommen?
Etwas Spesen komme ich über. Also es ist nicht so, dass ich nur ein drauflegen für die Hotelübernachtungen oder für das Auto, das ich brauche, wenn ich viel unterwegs bin am Abend. Da gibt es etwas, aber sonst sind wir anständig gezahlt im Nationalrat. Ich glaube, auch gegenüber der restlichen Bevölkerung wäre es jetzt nicht fair. Und ich sage auch immer gegenüber unseren eigenen Leuten in den Partien, die Plakate aufstellen müssen, die gratis arbeiten, in der Ortssektionen gratis arbeiten. Kann es nicht sein, dass der jetzt vorderst einen Riesenlohn bekommt.
Riesenlohn nicht, aber gut. Also.
Aber ich bin zufrieden.
Sie sind zufrieden. Gut, machen wir zwischendurch Musik, wenn wir schauen, was als nächstes kommt.
Von Ben Zucker ein Stückchen. Was für eine geile Zeit.
Ich kann's kaum erwarten, so viele Jahre sind vergangen. Ich liebe dieses Leben und jeden von euch hier. Egal was jeder erlebt hat, am Ende zählen doch nur wir. Was wir haben.
Bei mir ist der Marcel Dettling vor kurzem Affäre um die junge SVP, Abgrenzung gegenüber einer rechtsextremen Gruppe. Junge Tat ist nicht passiert. Auch in der Rundschau am letzten Mittwoch hat sich da der Chef von dieser jungen SVP, der Nils Fichter, nicht wollen distanzieren. Sie sind auch dazu gefragt worden und sie haben auch keine richtige Antwort gegeben, Herr Dettling.
Mal das, was, was für uns angeht, haben wir gesagt, das ist schon immer so gewesen. Wir distanzieren uns von Extremismus, egal ob rechts oder links. Aber in Angelegenheiten der Jungparteien tun wir uns nicht einmischen. Aber, und es zeigt ja, es funktioniert. Die Jungen machen untereinander das ausmachen. Es hat Kantonalsektionen gegeben, die nicht zufrieden sind mit dem. Die haben eine Aussprache gefordert. Das findet soweit statt. Und so muss es laufen.
Aber sind
so
Sie der Meinung, dass man mit den Jungen Taten, das sind Rechtsradikale, das sind Neonazis, soll Kontakt dort mit ihnen haben? Die reden von Remigration, also der Rückführung von 100'000 von Ausländern, wo niemand weiss, wo die überhaupt können zurückgeführt werden, weil die Länder nehmen die gar nicht auf. Aber das ist offenbar die Diktion dort. Und Sarah Regis, Strategiechefin von dort, hat sich da ja auch mit dem Martin Sellner, der das Ganze in Europa propagiert, getroffen. Er hat zwar nachher gesagt, oh, ich weiss gar nicht, ob ich den getroffen habe, was er gesagt hat, etc. In einem sehr verstörenden Interview in der letzten Woche in der Sonntagszeitung hat er gesagt, und darum wäre eine klare Aussage von Ihnen eigentlich noch sinnvoll.
Ja, ich kann es wiederholen, was ich vorher schon gesagt habe. Also Extremismus, egal ob rechts oder links, hat in diesem Land, in der Schweiz, meiner Meinung
nach konkret,
gar nichts verloren.
Aber das konkret, ist, mit den jungen Taten soll man... Der hat gesagt, man müsse mit allen reden. Wollen Sie auch mit allen reden? Auch mit Islamisten, irgendwie mit IS reden und mit allen?
Ja, meine Funktion jetzt als Parteipräsident bin ich gezwungenermassen ein bisschen so weit, dass ich muss in der Schweiz mit allen reden, manchmal auch gezwungenermassen.
Ja, gibt es da nicht eine Grenze?
Oder nicht? Also aber selbstverständlich.
In Deutschland gibt es die sogenannte Brandmauer gegenüber der AfD, wo man sagt, die anderen Parteien machen mit denen keine Koalition etc. und halten sich von denen fern. Jetzt, Herr Bloch hat das eigentlich auch lange in der Schweiz, aber hat es das aufgeweicht? Was ist jetzt die aktuelle Politik?
Ja, ob es aufgeweicht hat, bin ich nicht ganz sicher.
In der NZZ ist es ziemlich aufgeweicht.
Ich würde jetzt einfach sagen, Deutschland sagt, dass das nicht funktioniert. Oder? Mit dem Ausschliessen von der AfD wird die AfD immer stärker. Also musst du sagen, jetzt als Politiker in Deutschland, das funktioniert nicht, was sie machen. Die Bevölkerung wählt sie immer stärker und irgendwie funktioniert das, was sie wollen, dass man das eigene würde schwächen, funktioniert überhaupt
also, was
nicht.
Was heisst das für Sie?
Der Plan geht dort überhaupt
was durch. Heisst das für Sie?
Für mich heisst das, dass wir gut beraten sind als Schweizer Partei, wenn wir sich auf die Schweizer Politik konzentrieren. Und auch uns, auch dort, wie übrigens beim Thema vorher, das wir hatten, nicht einmischen in fremde Politik, in fremde Länder. Ich habe das Gefühl, jetzt, als Parteipräsident von der SVP habe ich mehr als genug Arbeit, zu schauen, dass es in der Schweiz gut läuft, dass wir ein gutes Leben haben, eine gute Zukunft haben und mich nicht beschäftigen mit
Und vielleicht können wir dann noch abfischen, wir von der SVP an dem rechten Ecke.
Also zum Klarstellen, nicht wir aus der Schweiz müssen reden mit der AfD. Ich sage auch im Deutschen funktioniert es nicht. Oder?
Eben, aber mit ähnlichen Gruppierungen in der Schweiz, dort muss man reden. Eben wie massvoll, aufrecht oder die junge Tat, die sogar noch extremer ist.
Junge Tat kann ich nicht beurteilen. Bei aufrecht kenne ich ein paar Leute, bei massvoll kenne ich auch ein paar Leute. Ich glaube, das geht schon. Das kann man schon mit denen reden. Wir haben zum Teil hat es auch Kantone gegeben, im letzten Herbst, wo wir Listenverbindungen gemacht haben, weil es mit der FDP nicht gegangen ist. Haben wir die Kantonalsektionen selber überlassen, ob sie es machen wollen. Luzern haben sie es gemacht zum Teil. Aber ausgrenzen bei Parteien, die nichts strafrechtlich Relevantes gemacht haben, bin ich der Meinung, sollte man nicht machen.
Also, nicht strafrechtlich relevant, also junge Tat, die haben irgendwelche Veranstaltungen gestört.
Aber ja, und so weiter und so fort. Massvoll, aufrecht.
Reden wir über etwas anderes, was ich schon gewusst habe, der Klimawandel. Für die Bauern ist die Klimaerwärmung nicht schlecht, haben sie gesagt. Und erwartet wahrscheinlich, dass bald in Oberrieberg Ananas gepflückt werden, oder? Ist das das?
Nein, das kann man nicht davon ausgehen, aber ich habe damals in diesem Interview ausgeführt, dass es eine Zeit gegeben hat, wo der halbe Planet zugefroren ist, wo es Gletscher am Ansteigen waren, wo ganze Dörfer wegrationalisiert worden sind wegen dem Gletscherwachstum. Es war keine einfache Zeit damals für die Leute, die dort gelebt haben. Ja, das spielt doch keine Rolle, ob es länger her ist. Aber die es damals betroffen haben, das ist ganz schlimm.
Aber der Klimawandel ist doch
jetzt... Hungers nicht ausgelöst. Ja, die Leute sind gestorben an dem.
Aber sie vergleichen doch das nicht mit der heutigen Zeit, wo der CO2-Ausstoß weltweit ganz klar als Hauptverursacher der Klimawärme von allen wichtigen, relevanten Experten eruiert worden ist. Das können Sie doch nicht gleichsetzen.
Meine Aussage war, und die wiederhole ich auch gerne nochmal, falls Sie es zu wenig genau damals durchgelesen haben, das Interview. Ich bin der Meinung, wir halten den Klimawandel nicht auf.
Und eben, das Geld, sagen Sie, Sie haben kapituliert.
Und das Geld ist besser investiert, wenn wir es investieren in die Anpassung und uns damit abfinden, dass passiert etwas da aussen. Und jetzt müssen wir das Geld investieren, um die Wasserversorgung sicherstellen, zum Hochwasser können besser eindämmen in Zukunft. Und. Es gibt so viele Sachen, die wir klären in Zukunft im Umgang mit dem Wandel vom Klima. Da ist es besser investiert, wenn wir jetzt das an die Hand nehmen.
Nein, man muss verhindern, dass es schlimmer wird, weil die Erwärmung ist ja klar. Jedes Jahr gibt es schlimmere Vorfälle an den verschiedensten Orten der Welt, wo man sie noch nie erlebt hat. Und sie sagen, man kann es nicht aufhalten. Natürlich kann man es aufhalten, indem man die Klimaerwärmung versucht abzutempieren oder vielleicht stoppen, weil jetzt kommt dann der nächste Hitzesommer, oder? Und irgendwann einmal werden das die Leute auch bei uns nicht aushalten und dann werden sie sagen, wir müssen jetzt alle Anlagen oder alle Wohnungen und Häuser klimatisieren und dann explodiert noch die Stromversorgung in der Schweiz, die man nicht mehr bewältigt.
Ja, wie gesagt, die Schwankungen, die hat es immer gegeben, da wo ich wohne, in dem Dorf, da war früher überhaupt nichts, wo es eben noch ganz kalt geworden war. Da hat man nachher angefangen, dank der Erwärmung damals, oder? Weil es ganz kalt war. Dank der Erwärmung konnte man können nachher dort oben auf urbar machen, man konnte Tiere halten, man konnte den Wald verroden, man konnte ganzjährig dort oben wohnen. Oder auch die Leute damals mussten sich anpassen. Ja, aber das hat auch nicht funktioniert.
Gut, aber dort ist der Eingriff vom Menschen in das Ganze ist klein gewesen. Heute ist er gewaltig und es wundert mich, dass Sie das auf diese lockere Art und Weise einfach wegputzen. Natürlich, eben, bei Ihnen in den Bergen ist es wärmer, ist es schöner und zum Teil Skifahren muss man in Oberhieberg dann irgendwann ganz vergessen. Aber das Wasser fehlt, das wissen Sie ja, Detling. Und dann kommen Sie dann wahrscheinlich und sagen, was wollen Sie denn? Keine Subventionen. Direktzahlungen für die Wasserversorgung.
Was sagen Sie da den Leuten, warum ist denn damals so viel kälter geworden plötzlich? Wer war denn damals die Schuld gewesen?
Nein, das hat schon Verschiebungen gegeben.
Aber warum
mit der Eiszeit.
Wer ist denn damals schuld?
Nein, dort war niemand schuld gewesen. Nein, dort ist eben
aber
Menschen
warum,
nicht
aber warum ist es so kalt geworden damals?
Reden wir jetzt über die Eiszeit oder reden wir jetzt über
den Gegenwert? Wir reden über den Wandel vom Klima. Also da müssen Sie mir jetzt eine Antwort geben. Warum ist denn damals plötzlich so viel kälter geworden? Und sind die Gletscher davon anwachsen? Wer ist schuld gewesen damals?
Nein, weil es die Schwankungen hat es natürlich gegeben. Das ist ganz klar.
Aha, und jetzt, aber jetzt, was ist denn nicht?
Jetzt ist es menschengemacht, oder?
Ja. Das ist der Unterschied, oder?
Ja, das ist ein großer Unterschied.
Das ist die Glaubensfrage, die Sie haben. Damals war niemand schuld.
Nein,
das ist einfach passiert. Nein, und heute, wo es wärmer wird, ist der Mensch
schuld. Es gibt natürliche Schwankungen. Hat es immer gegeben in den 13 Milliarden Jahren seit dem Urknall. Das hat es immer wieder gegeben. Aber was jetzt ist, ist einmalig. Das hat es vorher nicht gegeben mit dieser CO2-Ausstoss. Situation, die man weltweit hat. Aber Sie haben das nicht gesehen.
Also ich halte fest, wenn es kälter wird, dann ist niemand schuld. Und wenn es wärmer wird, ist es nur der Mensch. Das ist die Aussage von Roger Schawinski.
Nein, das ist eine banale Reaktion. Das haben Sie nicht recht zugelassen. Also gehen wir über etwas anderes noch reden. Es geht eben im Zusammenhang jetzt auch um die Stromversorgung. Da hat der Bundesrat ein Gesetz gemacht, am Anfang mit der SVP, den Mantel erlassen. Über den stimmen wir ab. Am 9. Juni, vor allem ihre Bundesrat, Herr Rösti hat das sogar unterstützt, als er noch Nationalrat war. Man will die Abhängigkeit vom Ausland will man schwächen mit dem Ganzen. Und die SVP, die immer sagt, wir wollen nicht vom Ausland abhängig sein, sagt nein.
Ja, und das mit guten Gründen, weil es eben nicht funktioniert, dass man da weniger abhängig wird vom Ausland. Das Gegenteil ist der Fall. Was ist überhaupt die Vorgeschichte von dem, wo wir jetzt drin stehen mit dem Stromgesetz oder Mantelerlass, wie es der Bundesrat zuerst genannt hat? Das ist die Energiestrategie 2050 von Doris Leuthard, wo wir gesagt haben, mit den Erneuerbaren können wir zukünftig leben. Und im Winter wissen wir, da haben wir ein Problem, da setzen wir auf Import. Das war die Abhängigkeit, die Doris Leuthard eingefädelt hat mit der Energiestrategie 2050. Und jetzt ist das eine weitere Folge davon. Wie kann man das ausbauen, die Ziele, dass wir die erreichen können? Und da ist vor allem jetzt auf Solargrossparke gesetzt und auf grosse Windparks. Ich glaube, im Kanton Zürich sind sie ja da gut bedient mit ihrem Regierungsrat, was der vorschlägt. Es sind, glaube ich, über 120 Windräder, die er da machen will. Das Problem bei diesen Energien
Wasser
ist ja...
Wasser haben Sie nicht erwähnt, oder?
Wasser komme ich auch nicht zu. Das ist aber der kleinste Teil im Gesetz.
Nein, sie sind immerhin 16%. Projekt.
Das, ja, aber in der Menge. Haben Sie die Menge angeschaut?
Ja, das ist,
nicht
ist
alles auch noch wichtig. Das sind 2 Terawattstunden.
Aber, ja, aber es ist vor allem eben der Winterstrom, oder, von dem, wo Sie immer so reden.
Ja, darum sind wir gut bedient. Dort hat es eine gute Möglichkeit gegeben, wenn man die Restwassermenge, die man 2011 beschlossen hat, wenn man das rückgängig gemacht hat, dann verlieren wir nämlich gleich viel. Wenn wir jetzt mit diesen 16 Projekten in der Wasserkraft wollen, dazu bauen, wenn es dann eins dazukommt, aber ich bin vorher unterbrochen worden. Die grossen Solaranlagen und die grossen Windkraftanlagen ist ein X-faches von der Wasserkraft. Die Wasserkraft ist der kleinste Teil. Die Wasserkraft hat die SVP immer unterstützt, die letzten 25, 30 Jahre. Grimsel-Staumauer ist sicher nicht die SVP schuld, dass wir die nicht erhöht haben. Das sind die Grünen, die das
irgendwelche Naturschützer,
ihr Leben blockiert haben. Darum sind wir ja heute in diesen Situationen.
Immer. Irgendwelche Murmeln werden dort geschützt. Das ist völliger Unsinn. Aber man hat jetzt ja das realisiert und hat darum im Zusammensitzen, wo man dort gesessen ist, hat man gefunden, man hat jetzt eine Lösung, die alle können zusagen. Und die SVP lässt jetzt ihren Bundesrat, ich weiss nicht, dass das ein richtiges Bild ist, im Wind stehen, der Herr Rösti, der wird jetzt einfach irgendwie vorgeführt und ist dann damit, wenn er das verliert, relativ bald wieder das, was er schon oft erlebt hat, einen halben SVP-Bundesrat.
Nein, der Herr Rösti ist mit Abstand ist der hundertprozentigen SVP-Bundesrat.
Aber wenn er das verliert?
Das ist überhaupt keine Diskussion. Man muss ja dort vielleicht auch noch schauen, er hat ja das übernommen. Das Ausgearbeitet ist nun unter der Frau Sommaruga geworden.
Aber er hat zugestimmt.
Als
Nationalrat?
Wasserkraft ausbauen, wo wir jetzt da drin haben, wo ein kleiner Teil ist, das ist dank Albert Rösti überhaupt noch in das Gesetz hineingekommen. Sonst wäre das gar nicht reingekommen. Dort hat er sich stark ins Zeug gelegt und darum hat er es am Schluss nicht können ablehnen, weil er das noch hätte können reinbringen. Aber am Schluss ist es extrem teuer. Allein der Netzausbau, aufgrund von dem Gesetz, das wir jetzt beschlüssen, kostet gegen die 40 Milliarden, müssen Sie sich einmal vorstellen. Und dann haben wir nachher Energie, die nur funktioniert, wenn die Sonne scheint und nur funktioniert, wenn der Wind blaset. Und der kleinste Teil, die Wasserkraft, eben die 16 Projekte, die Sie gesagt haben, das wäre Bandenergie, das wäre der wichtigste Teil, aber leider nur zu einem kleinen Bruchteil.
Und an die Entwicklung der Batterien haben Sie natürlich nicht gedacht, wo man eben die Energie von Sonnenenergie und von Wind kann speichern. Reden wir dazu noch über etwas anderes. Wir haben eine andere Abstimmung am 9. Juni. Das sind die Abstimmungen um Gesundheitskosten, die explodiert sind. Dort ist auch die SVP dagegen, ist ganz klar. Und da frage ich mich, sind Sie eigentlich eine Ein-Themen-Partei? Sie sind gegen alles außer Zuwanderung, oder? Wir haben es gehört bei Energie, jetzt haben wir es auch bei Sozialkosten. Sie haben schon verloren bei der AHV 13. Rente. Und Ihre Mitglieder und SVP-Sympathisanten sind dort dafür gewesen. Wir haben das Gefühl, die sind jetzt auch am 9. Juni dafür. Einfach weil Sie sich nur auf das eine Thema kaprizieren und alles andere sagen Sie Nein.
Ja, es hat natürlich einen grossen Zusammenhang und ich merke es jetzt in diesem Gespräch, das versucht man in der Medienwelt immer grosszügig ausblenden. Das Thema Zuwanderung, das die Leute am meisten beschäftigt, die Überdimensionierung der Menschen, die in diesem Land leben, der extreme Zustrom, der da reinkommt, da will niemand aus der Medienwelt darüber reden. Auch heute, jetzt reden wir schon, glaube eine halbe Stunde über alles andere, aber über den Hauptgrund in der Schweiz, warum die Leute so unzufrieden sind, Zuwanderung, da will einfach niemand reden aus dem Journalistenbereich und hat einen grossen Einfluss auf Krankenkassenprämie. Auf die 13.
AHV-Abstimmung. Personenfreizügigkeit ist immer wieder angenommen worden. Und der Hauptteil der Zuwanderung sind Leute aus EU-Ländern, oder?
Die Volksabstimmung 2014 ist angenommen worden, wo man Kontingente einführen wollte. Die Schweiz steuert die Zuwanderung wieder selber mittels Höchstzahlen und Kontingenten. Also damals hat das Schweizer Volk eine tiefere Zuwanderung als im letzten Jahr, hat das Schweizer Volk zugestimmt. Es ist einfach nie umgesetzt worden. Damals, wo abgestimmt wurde, haben wir 8,1 Millionen Einwohner gehabt. Jetzt haben wir bald 9,1 Millionen. Die Schweizer Volkswille ist ignoriert worden. Also Bundesbern sagt einfach, wenn es uns passt, eine Abstimmung, dann setzen wir es um. Und wenn es nicht passt, lassen wir es einfach schleifen. Und das geht einfach nicht.
Und darum
haben wir jetzt die Initiative eingereicht, keine 10 Millionen in Schweiz, um dem noch einen Nachdruck zu vermitteln, dass man eben darüber redet, wie viele Leute verliert überhaupt unser Land, unser kleines Land, das wir haben. Wir haben begrenzte Fläche vielleicht zum Ausland. Wir haben ein Drittel von der gesamten Landesfläche ist Siedlungsfläche Landwirtschaft. Ein Drittel sind Seen und sind Steine und ein Drittel ist Wald. Und auf dem einen Drittel soll alles abgehen, soll man Landwirtschaft betreiben, sollen 10 Millionen Leute oder 12 Millionen, wir haben letztes Mal gelesen, sogar 16 Millionen. Gibt es so Experten, die sagen, 16 Millionen sind kein Problem. Die Diskussion müssen wir führen und ich freue mich auf den Abstimmungskampf.
Gut, also wir haben es gemerkt, die andere Fragestellung haben sie nicht irgendwie angenommen, sind sofort auf ihr Thema gekommen, dass sie nur eine Themenpartei sind. Und da frage ich mich auch, in der Landwirtschaft, wie viele Ausländer arbeiten denn dort? Wer pflückt denn dort alles?
Das
sind das alles Schweizer?
Selbstverständlich nicht. Und das ist immer schon möglich gewesen, unter dem Kontingentsystem. Das versucht man immer den Eindruck zu vermitteln.
Ja,
wir müssen die haben.
Ja.
Aber das Schweizer Volk hat im 14. gesagt, wir steuern Zuwanderung selber mittels Höchstzahlen und Kontingenten. Und die Landwirtschaft hat ihre Leute auch vorher schon bekommen, die was braucht, die Leute, die Erntehelfer, mittels Kontingentsystem. Aber dort hat die Schweiz selber entschieden, wie viele Leute kommen pro Jahr ins Land hin. Und jetzt ist es masslos.
Aber
Freizügigkeit... Es brennt an allen Ecken und Enden. Aber, das wissen Sie doch selber bestens.
Nein,
wir können nicht so weitermachen.
Nein, es ist ein Problem. Es ist in Deutschland ein Problem. Man hat vor allem eben in dieser Situation, in dieser politischen Situation, wo wir sind, eben zum Beispiel eben viele Leute aus der Ukraine, die gekommen sind, wegen dem Krieg, wegen dem furchtbaren Krieg. Das ist eine schwierige Situation und das ist ganz klar ein grosses Thema. Ich sage nur, das bewirtschaftet sie und alles andere lassen sie liegen und sie verlieren damit auch ihre Stammwähler, wie schon bei der 13. AV-Rente.
Wissen Sie, was unsere Leute gesagt haben bei der 13. AV-Rente? Wir schicken alles Geld ins Ausland. Wir haben 3,3 Milliarden Gelder, die wir schicken in die Entwicklungshilfe. Asylwesen. Seit dem 21. hat sich die Asylzahlen beim Bund, die Kosten, verdoppelt. Überall haben wir Geld, nur für die eigenen Leute haben wir kein Geld. Es dreht sich genau um das Thema, das sie versuchen auszublenden, eben über Zuwanderung und vor allem auch der Asylbereich, wo man das Geld zum Fenster rausrührt in der Schweiz. Und darum haben auch unsere Leute gesagt, bei der 13. AHV, jetzt wollte ich auch etwas für mich. Kann ich zu einem gewissen Stück auch verstehen, wenn man die Ansicht hat, jetzt wir müssen schauen, wie finanzieren wir es. Das ist der schwierige Teil, das haben die Initianten.
Ja, aber das ist gesagt, im Moment nicht. Nur ein Teil vom Thema. Ein anderes Thema ist zum Beispiel, dass der Herr Motti für 9 Monate 14 Millionen überkommt. Das wird jetzt nicht nur von der SP und der Linken moniert, sondern sogar ein Thomas Aschi und ein Thierry Burkhardt redet vom Totengräber von der Gesellschaft und auch die NZZ, die liberale, freisinnige NZZ, redet vom Totengräber. Und jetzt kommen sogar ihre Leute da zum Loch aus, weil sie eben Angst haben, wenn das irgendwie einsinkt, dann sagen die Leute, dann stimmen wir eben ja diesen Initiativen am 9. Juni. Oder ist das richtig, die Analyse?
Es ist ja ein längerer Prozess. Ich meine, das mit dem Herrn Motti jetzt mit diesen Boni, das ist ja nicht jetzt der erste mit dem Herrn Motti. Das war vorher schon gewesen, bei der CS oder allgemein bei ganz vielen Grossbanken das Thema mit diesen Boni. Und das regt mich persönlich immer auf. Es hat eine Abstimmung gegeben, wo die Schweizer Volk NGO gesagt hat, bei dieser Minderinitiative. Und sie hat jetzt ja in der Hand Aktionär. Und mich regt das immer wieder auf, dass es immer wieder durchgewunken wird, oder?
Aber
der staatsnahen Betrieb. Bin ich auch dafür gewesen, habe ich damals auch schon Herrn Pardini zugestimmt, wo ich gesagt habe, 500 Stutz muss lange für so ein CEO. Es kann nicht sein, dass der Postchef eine Million verdient, dass der von der UAG eine Million verdient, Swisscom über eine Million verdient. Fertig, wenn der Staat hinten dran ist, kann es nicht sein, so extrem hohe Löhne. Also da bin ich durchaus auch bereit, Hand zu bieten. Private Firmen ist schwieriger,
ja, aber
die Aktionäre sollen doch das einmal in die Hand nehmen.
Gut, also Sie haben ja ziemlich eine klare Meinung zu der aktuellen Situation nach dem CS-Desaster. Sie haben gesagt, das Ziel aber ist klar, jede Bank muss in Konkurs gehen können, ohne dass es zu massiven Schäden für unsere Volkswirtschaft kommt. Super! Also, du soll auch in den Konkurs gehen und da gibt's, muss man irgendeinen Trick finden, dass es keine Schäden gibt. Auf welchem Planet leben Sie da, Herr Dettling?
Nein, aber es hat ja damals ist ja die Big-to-Fail-Bankenregelung ist ja eingeführt
hat nicht funktioniert.
Worden. Genau. Ist damals eingeführt worden, dass eben so einen Fall nicht mehr können passieren.
Und ist passiert?
Man hat vor allem für die Kleinbanken das Leben schwer gemacht in der Schweiz. Die hat es besonders stark betroffen und man hat daraus erklärt, für die Grossbanken hat es sowieso nicht funktioniert. Und jetzt, ja, wir haben die Vorstösse im Parlament auch selber eingereicht. Und jetzt geht es darum, abwarten, was sagt der Bericht von der PUC?
Der Bericht von der Frau Keller-Sutter, oder? Mit 22 Positionen. Wie finden Sie das hilfreich? Meinen Sie, das löst das Problem? Dass dann keine Bank irgendwie uns Schaden bringt, wenn es in Konkurs geht?
Es hat gute Aspekte drin, aber es ist ein Riesenbericht, den müssen wir noch eingehend analysieren, was alles drin ist. Aber ein Teil ist eben genau wegen diesen Boni, dass man die auch längerfristig zurückfordern kann. Das finde ich zum Beispiel ein gutes Element von diesem Bericht. Aber wir haben noch einen weiteren Bericht, der kommt. Das ist der Untersuchungsbericht von der PUC. Den gilt es abzuwarten. Und vielleicht hat man dann gute Erkenntnisse daraus heraus. Wo ist überhaupt das Problem?
Haben Sie grosse Erwartungen an das? Ich nicht. dass da wirklich viel rauskommt aus dem Puckbrich.
Ja, sonst wäre es ja Leerlauf gewesen, wenn man die puckt. Und die arbeiten doch. Und wir haben von unserer Seite haben wir gute Experten, mit dem Thomas Matter als Bankunternehmer, mit dem Freddy Heer, mit dem Werner Salzmann, Steuerexperten vom Kanton Bern, haben wir ein Schwergewicht drin.
Aber dass dann Massnahmen ergriffen werden, zum Beispiel gegenüber den Banken, gegenüber der FINMA, gegenüber der Nationalbank, wo man sagt, das und das ist falsch gelaufen und das sind auch die, die schuld sind. Meinen Sie, das kommt da raus?
Gut, das liegt ja nach uns, was umgesetzt wird. Das liegt am eidgenössischen Parlament, was man nachher an die Hand nimmt, damit es eben in so einem zweiten Fall nicht mehr geben soll. Man muss aber auch sagen, dass die UBS auch wichtig ist für die Schweizer Volkswirtschaft, oder? Das muss natürlich die Abwägung mit einbeziehen.
Nein, das ist also essentiell, oder? Das ist jetzt die letzte Grossbank. Wir haben mal 3, 4, 5 gehabt und jetzt haben wir noch eine. Also der Christoph Blocher war immer tonangebend gewesen. In der SVP ist es immer noch. Wer gehört eigentlich zum inneren Zirkel von Christoph Blocher? Sie auch?
Das kann ich nicht beurteilen. Ich weiss, wer der innere Zirkel der Partei ist. Da sind wir ganz ein Haufen Leute von Franz Grütter, Sandra Solberger, Thomas Matten, Selin Amondri, Magdalena Martullo Blocher.
Aber man hat das Gefühl, es ist so wie bei den Republikanern in Amerika, wenn der Trump etwas sagt, dann höseln alle. Und ich habe das Gefühl, bei der SVP ist es gleich mit dem Blocher, immer noch, obwohl er auch keine Funktion hat, wie der Trump keine hat.
Ja, da sind sie vielleicht jetzt 10 Jahre zu spät. Also ich habe ihn noch erlebt, als ich auf Bern gekommen bin 2015, als er regelmässig an der Fraktionssitzung dabei war. Das macht er heute nicht mehr. Er ist bei Covid noch eins gekommen und jetzt frisch noch, wo wir wegen der Finanzen sehr stark angeschlagen sind, noch eins seine Sicht zu geben aus der Vergangenheit. Aber sonst mischt er sich nicht mehr in tägliche Prozesse.
Aber schafft er seinen Einfluss über seine Tochter in erster Linie? Erleben Sie das so?
Ich glaube, seine Tochter ist sehr eigenständig genug, damit aber sie nicht immer den Papa fragen
muss. Auch gegenüber dem Vater. Ich habe noch nie etwas erlebt, wo sie das Gefühl gegeben hat, dass sie etwas anderes sagt als der Vater.
Gut, das ist vielleicht von der Erziehung her, wie sie aufgewachsen ist, aber sicher nicht, dass sie im Alltag einen Standleiter
muss
zum Vater rufen. Das, ich glaube, da würde man sie degradieren.
Ja, aber vielleicht
sie ist stärker, wie das sie meinen.
Nein, dass sie starke Person ist, das ist auf jeden Fall, kann man das sehen natürlich. Aber man hat dann das Gefühl, eben, es ist eine Art Blocher-Dynastie, die trotzdem noch die Partei dominiert.
Nicht nur. Ich habe es gesagt, jetzt ist ein Frischer noch gekommen, Michael Graber aus dem Wallis, der mich besonders freut, der auch jetzt in die höchste Parteileitung sogar hineinkommt. Wir sind ein gutes Team und darum konnte ich damals auch Ja sagen, wo sie mich angefragt haben oder wo es darum ging, das Präsidium zu besetzen. Weil wir eben ein starkes Team sind, auf viele Schultern verteilt sind und wir gut harmonieren miteinander.
Also, Sie haben ja eine ähnliche Karriere wie der Toni Brunner. Er war zwar noch jünger, als er in den Nationalrat kam. Er war auch jung Präsident geworden, ist auch Bauer gewesen, hat locker Bundesrat werden können. Und irgendwann hat er gesagt, nein, ich gehe lieber zurück. Ich gehe zu meinen Kühen, zu meinen Erdinger-Kühen, hat er mir gesagt, das ist viel lässiger als mit diesen Politikern in Bern. Und ist wirklich gegangen. Ist das auch möglich, dass es bei Ihnen passiert? Oder dass Sie dann doch sagen, wenn dann die Chance kommt, Bundesrat zu werden, hallo? Marcel, das würdest du dann doch noch ernsthaft in Betracht ziehen?
Also wie ich das Erste, das Erdinger gehört auf den Tisch, er hat Ehringer gehört.
Ehringer,
ist eine Beleidigung natürlich.
Ist gut, okay.
Nein, Spass beiseite. Nein, Bundesrat ist definitiv nicht das Ziel. Warum? Da bestimmen die Fremde deine Agenda. Und ich kann schon noch gerne selber, wenn ich angefragt werde, heute kommst du an den Termin, ja oder nein, an den Anlass, kann ich sagen, ich komme oder ich komme nicht.
Dann kann man das der Bundesrat nicht.
Bundesrat ist deine Agenda. Und
ja, sie bestimmen deine Agenda, der Bundesrat. Also
Stand heute ist kein Thema.
Nein, ist klar.
Mein Leben soll doch auch noch ein bisschen...
Stand heute nicht, aber vielleicht in 5, 6, 7 Jahren.
Ja, wir Schweizer haben ein bisschen ein angespanntes Verhältnis zu Bern. Bern ist weit weg. Wir sind gerne in unserem Kanton tätig. Es hat schon viele Möglichkeiten gehabt, aber die sind nachher eher...
Wer? Der Franz Steinegger in Urner, der hat unbedingt wählen, ist auch ein Innerschweizer gewesen. Ist er nie geworden, oder?
Ja, also andere sind es nicht geworden. Bruno Frick ist auch immer hoch gehandelt worden, natürlich. Damals noch Züger hat er geheißen, der ist zwar abgewählt worden wegen Peter Föhnde damals, ja, ist die Karriere so beendet worden.
Ja, bei Ihnen ist auch einer abgewählt worden wegen Ihnen.
Ja, die Schweizer Volk hat entschieden.
Genau.
Schweiz mit Y.
Gut. Genau, gut. Also, grossartig, also die Partei hat einen neuen Präsident, der kann gut Schweizerdeutsch im Vergleich zum letzten, was dieser Partei sicher helfen wird, im grössten und wichtigsten Teil von der Schweiz, heisst Marcel Dettling. Sie haben noch einen Titel zu gut, Herr Dettling.
Dann nehmen wir noch einen von der Queen, ein bisschen peppiger noch zum Schluss.
Also, das ist Doppelpunkt, sein erster Doppelpunkt heute in einer Woche. Am Mikrofon verabschiedet sich der Roger Schawinski.
beste Talkshow der Schweiz. Nur auf Radio 1.
Hey Mercedes!
Ja, bitte?
Was ratest du mir?
Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.